Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, das ist die Ausgabe vom Donnerstag, am 28. März 2024. Das ist der grüne Donnerstag. Dominik Feusi und Markus Somm. Das ist das letzte Bern einfach vor den Ostern. Also hört gut zu. Ihr könnt uns wirklich jetzt nur noch heute geniessen. Oder auch nicht, je nachdem. Gut, wir reden natürlich über die AHV, den AHV-Entscheid, Vorentscheid vom Bundesrat, der gestern bekannt worden ist. Dominik, da gibt es Reaktionen von den Parteien und den Verbänden. Was ist da zu sagen?
Das ist noch verrückt, oder wie weit der Bundesrat weg ist von den Leuten, die am Schluss Ja sagen sollten, sieht man an den Reaktionen an. Die SVP lehnt das ab, die FDP lehnt das massiv ab. Sie haben eine Petition auch gestartet, Hände weg vom Lohn, Nein zur Erhöhung der AHV-Lohnabgaben zulasten des Mittelstandes. Ich tue es verlinken. Auch die Grünliberalen, der Jürg Grossen, tut sich klar gegen das stellen. Er schreibt, die 13. AHV-Rente ausschließlich über Lohnbeiträge zu finanzieren, kommt nicht in Frage. Entlastungen im Bundesbudget müssen möglich sein bei fast 50 Milliarden Subventionen pro Jahr. Bravo, wir Grossen.
Das ist
ein indifferent ist die Mitte. Ja. Die haben kein offizielles Medienkommuniqué verschickt, aber auf Twitter schreibt die Mitte, ja, also es sei schon nicht gut, wie wir jetzt das machen. Man müsse beide Varianten in Betracht ziehen. Dort geht es natürlich darum, die haben auch eine Initiative am Start, die die AHV noch mehr würde kosten, nämlich die sogenannte, aber nicht existierende Heiratsstrafe bei der AHV ausgleichen und einem verheirateten Paar zwei Renten zu zahlen.
Gut, jetzt sehr erfreulich klar ist ja der Schweizerische Gewerbeverband, der sagt, die vom Bundesrat vorgeschlagenen Finanzierungsvarianten, welche eine Erhöhung der Lohnprozente vorsehen, sind für den SGV nicht akzeptabel. Also das ist auch eine klare Ansage. Also ich meine, das ist genau richtig, was du gesagt hast, der Bundesrat. Also ich weiß nicht, was da gestern passiert ist. Wir sagen es noch einmal, eine formal bürgerliche Mehrheit lässt sich von den Gewerkschaften um den Finger wickeln. Also da ist sicher das letzte Wort noch lang nicht gesprochen. Heute auch noch einen guten Kommentar von Hans Ueli, heisst der
Schöchli?
Hans? Der Schöchli, wo der Fabian Schäfer seine sozialdemokratischen Fantasien tut zurückweisen. Fabian Schäfer. Merkt euch den Namen. Das ist einer, der als tarnte Liberale in der Zürich-Zeitung sozialdemokratisches Gedankengut verbreitet. Gut, gehen wir zu einem ganz anderen Thema. Ja, wir haben schon ein paar Mal über die Wirtschaftsverbände und ihre Elend geredet. Nämlich Elend besteht darin, dass sie sich da, meiner Meinung nach, ja, auf einen Europakurs eingelassen haben, der ihnen nicht viel Glück wird bringen. Der Roland Müller, das ist der Direktor vom Arbeitgeberverband. Der Arbeitgeberverband ist ein wichtiger Spitzenverband. Ja, er hat heute ein Interview gegeben in der Zürich-Zeitung. Und das ist bemerkenswert, das ist aufschlussreich, Dominik, wichtigste Erkenntnis.
Ja, der Roland Müller verzweifelt fast an der Gewerkschaften und an der EU-Politik, wo, oder an der EU-politischen Debatte, die derzeit läuft, das sei ganz schlimm. Nur die Gegner dürfen einzelne Sachen aus dem Mandat rauspicken und skeptisch sich zu Wort melden. Die stützen sich auf einzelne negative Elemente. Das ist ein Zitat und dann sagt er wieder, dass im Großen und Ganzen aber das Positive überwiegt, dass wir unsere Beziehungen zur EU und damit einen wichtigen Teil unseres Wohlstandes sichern können, geht zurzeit komplett unter. Also er tut auch wie bei der NZZ am Sonntag und wie der Stefan Israel in die leicht melancholische Melodie einstimmen, wo sagt, es ist so schlimm, wir finden einfach kein Narrativ, wo positiv ist. Das hat natürlich damit zu tun, dass es das Narrativ eben nicht gibt, weil es eben ein Rahmenabkommen 2.0 ist.
Es ist eben nicht positiv und man kann es nicht besser darstellen, aber es ist wirklich, und deshalb habe ich gesagt, bemerkenswert, es ist wirklich... Ja, es tut einem fast ein bisschen leid, oder? Also, es ist, ich meine, das ganze Manöver hat jetzt noch nicht lange angefangen, erst höchstens ein halbes Jahr. Und die Befürworter, die wenigen, die sich eigentlich überhaupt äußern, die sind schon am Verzweifeln, die sind eigentlich total verunsichert. Ich muss auch sagen, das Interview jetzt von Roland Müller, ich meine, gut, das ist ein vernünftiger Mann, das ist ein absolut solid bürgerlicher Mann, das ist ein genauer, das ist ein sorgfältiger. Aber in dieser ganzen Auseinandersetzung tut mir richtig leid, weil er einfach, es ist ja nur noch defensiv. Ich meine, was der erzählt, ist nur defensiv. Und es ist ein bisschen Jämmerle, es ist eine gewisse Trauer, die die ganze Zeit rauskommt. Und er tut nochmal einiges, und das ist vielleicht das grösste Problem der Wirtschaftsverbände, dass sie das nicht merken. Sie dann überall linke Narrative bestätigen. Ich meine, wenn sie sagen nachher, ja, die Boni-Exzess ist unser Problem, dann muss ich sagen, das müsst ihr nicht sagen. Warum sagen das überhaupt? Selbst wenn es stimmen würde, würde ich es sicher nicht sagen, weil das heisst immer, mehr Wirtschaft lässt jetzt die Hosen runter. Ah, wir lassen jetzt wieder die Hosen runter. Ja, yeah, wir lassen nochmal die Hosen runter. Ich meine, das ist ja nicht normal. Und die Arbeitgeberverbände oder die Wirtschaftsverbände können ja gar nichts dagegen machen. Ich meine, wenn man dann, wenn schon als Wirtschaftsfunktionär Roland Müller könnte ihm Sergio Ermotti anrufen und sagen, du doch deinen Bonus jetzt einfach Greenpeace spenden, das wäre gut. Also das ist, ich meine, sie tun ihre ganze Ohnmacht mit dem auch völlig zelebrieren. Und ich muss jetzt wirklich mal jetzt deutlich sagen, dass die Wirtschaft ein Imageproblem hat, das hat viel mehr zu tun mit deren Europapolitik, wo sie seit 30 Jahren gegen den Willen von einem grossen Teil von der Bevölkerung und vor allem eben von fast der Hälfte von der bürgerlichen Bevölkerung, das ist die SVP, führen. Das hat ihnen am meisten geschadet. Weil bei den Linken haben sie nie ein gutes Image gehabt. Auch 1990 haben sie kein gutes Image gehabt. Aber früher haben die 70% Bürgerliche in der Schweiz ihre Wirtschaft gern gehabt. Warum haben sie sie gern gehabt? Weil die Wirtschaft noch verstanden hat, wie das Land funktioniert. Das war eine Wirtschaft, die nie, ich rede jetzt vor 1990, die nie auf die Idee gekommen wäre, solche bilaterale Verträge, oder es sind eben nicht einmal bilaterale Verträge, sondern solche Rahmenverträge vorzuschlagen und die ganze Zeit die Schweiz eigentlich so darzustellen, wie sie es machen, immer als schwach, als Bittsteller. Wir müssen froh sein, dass das eigentlich sich im Niedergang befindende Europaprojekt überhaupt mit uns noch reden will. Ja, das ist das Problem der Wirtschaft und nicht die Boni-Exzesse.
Eben, er sagt es ja sogar zweimal, Ritter, von diesen Boni-Exzessen. Und ich finde das wirklich bezeichnend. Und es zeigt halt, wie die Analyse falsch gemacht wird in der Heggibachstrasse in Zürich, in diesem warmen Büro, weit weg vom Schützengraben von der Politik. Oder? Einerseits ist ja auch in dem Interview drin, dass er immer noch davon ausgeht, die Gewerkschaften dürfen spielen bei dieser EU-Debatte, oder? Sie tun irgendwie pokern. Ich glaube, das Wort pokern verwendet er, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und das ist einfach, das stimmt schon seit Jahren nicht, oder? Man hat schon, ich glaube, es war 2018 oder 2019 gewesen, können Pierre-Yves Maillard zuhören, öffentlich in Referat, das er gehalten hat, hier in Bern, ich bin selber gewesen, wo er gesagt hat, das Problem ist nicht, ob die Voranmeldefrist 8 oder 4 Tage ist beim Lohnschutz. Sondern das Problem ist, dass die Lohnschutzpolitik nicht mehr in der Schweiz gemacht wird, wo ich als Gewerkschaftsbund letztlich ein Veto gemacht habe, weil ich ein Referendum ergreifen, oder? Und das kann ich nachher nicht mehr. Also das Problem ist eben auch der politische Preis. Und darum sind ihre Forderungen auch so extrem, weil sie mühen etwas an. Es geht auch um ihres durchaus inhaltliche, aber auch ökonomische Überleben. Und ich glaube wirklich, das versteht man immer noch nicht. Bei den Wirtschaftsverbänden, auch bei Economy Suisse versteht man das nicht, oder? Wo wirklich das Problem liegt. Das hat damit zu tun, dass man die Dokumente nicht, oder man liest sie immer mit einem Vorverständnis, eben, unser Wohlstand werde gesichert, wenn wir in uns rechtlich und politisch und damit auch ökonomisch an die EU anbinden. Das ist der grosse Irrtum. Ich meine, wenn der Roland Müller oder auch eben Leute bei Economy Suisse, wenn sie wirklich für den Wohlstand und für den Standort Schweiz, für die Unternehmerinnen und für die Investoren und für die etwas aufbauen wollen und am Schluss auch für die Arbeitnehmer etwas machen wollen, dann müssen sie genau überlegen, was das bedeutet, wenn man jede EU-Regulierung aus Brüssel übernimmt, die dann in Sachen Binnenmarkt in Sinn kommt. Und das ist einfach, muss man nur ein bisschen zulassen, was Frau von der Leyen erzählt, von Kriegswirtschaft redet sie, oder der Herr Sefcovic hat letzte Woche in der NZZ von Industriepolitik geredet, oder hört doch denen zu und fragt euch, ob ihr da dabei sein oder ob ihr nicht dabei sein und was echt für den Wohlstand wirklich besser ist.
Ja, dann schaut mal das Lieferkettengesetz an, wo jetzt ganz genau nicht durchgekommen ist in der EU, aber das kommt wieder. Deutschland hat jetzt sich da mal quergelegt, aber man weiss eigentlich in Brüssel, das ist nur, solange die Europawahlen noch drohen und wenn dann die vorbei sind, dann kann man dann wieder machen, was man will. Und das Lieferkettengesetz, schaut das mal an, was das für eine super Regulierung ist. Und natürlich sagen dann die Kreise, ja, wir müssen es ja sowieso übernehmen. Nein, wir müssen es eben nicht übernehmen. Wenn die bürgerlichen Kopfendeckel mal einig wären in diesem Land, müssten wir das nicht übernehmen für unsere Firmen. Das ist eben nicht so. Und ich würde darauf hinweisen, dass der Andreas Bohrer, das ist der Chef Jurist von der Lonza, eine sehr gute Firma und auch ein sehr guter Jurist, hat ja letztens gerade in der Zürich-Zeitung genau über das geschrieben, hat er geschrieben, wir haben doch die Konzernverantwortungsinitiative erstens abgelehnt, zweitens haben wir jetzt einen Gegenvorschlag, wo wir am Umsetzen sind, wo ein recht grosser Aufwand ist für die private Wirtschaft. Jetzt müssen wir sicher nicht noch das Lieferkettengesetz übernehmen von der EU. Ja, das müssen wir dann übernehmen, wenn wir den Rahmenvertrag oder die Rahmenverträge, wo jetzt die Economy Suisse in Begeisterungsstürmen ausbricht, wenn man das übernimmt. Das ist wirklich schizophren. Und es ist wirklich erstaunlich, wie die Wirtschaftsverbände, du hast es vorher gut gesagt, erstens den Gegner nicht mehr verstehen. Sie wissen gar nicht, wo der Gegner sitzt. Sie sind ja auch unglaublich unfähig, die SVP eigentlich zu verstehen. Aber in den Gewerkschaften, da habe ich auch lustig gefunden beim Roland Müller. Dann beklagt er sich eben, dass sie jetzt da die Allgemeinverbindlichkeit zur Erklärung wollen vereinfachen für GAF und so weiter. Und das stellt er auch nur als Spiel hin. Als geht es denen darum, irgendwie ein bisschen zu töten. Als wäre das Kind. Dabei hat er keine Ahnung, dass Gewerkschaften in der Schweiz ums Überleben kämpfen. Und warum? Weil Personenfreizügigkeit hat dazu geführt, dass Gewerkschaften extrem an Mitglieder verlieren. Sie haben extrem an Organisationskraft verloren, wegen dem, weil natürlich die Personenfreizügigkeit dazu führt, dass ständig neue Arbeitnehmer kommen, die sie gar nicht mehr organisieren können, die sie gar nicht mehr reinbringen als Mitglieder. Es ist für sie Personenfreizügigkeit trotz flankierende Massnahmen für sie eben ein Desaster. Und deshalb wollen sie natürlich die Allgemeinverbindlichkeitserklärung von der GAF erleichtern, weil das würde ihnen als Organisation die Existenz sichern, das Überleben sichern. Und das versteht der Roland Müller nicht. Er hat das Gefühl, es sind Kindsköpfe auf der anderen Seite. Und er sagt da der erwachsene Onkel, der ein bisschen hofft, dass die endlich auf Vernunft kommen. So kann man nicht politisieren, so kann man nicht Politik machen, wenn man den Gegner ständig eigentlich systematisch unterschätzt und falsch einschätzt.
Ich habe letzten Freitag bei der Jungfreisinnigen Schweiz an ihrem Kongress, übrigens sehr eindrücklich gewesen, schon am Freitagabend 130 junge Liberale in Zürich versammelt, zum Nachdenken eine Debatte gehabt mit dem Martin Hirzel, dem Präsident von Swissmem. Und das ist aus zwei Gründen sehr interessant gewesen. Einerseits eben das, was du jetzt gerade erwähnt hast, Lieferkettengesetz. Ich habe das in meinem Referat auch erwähnt. Ich habe, ich habe aus dem Referat heute Morgen eine Analyse publiziert. Ich tue sie unten verlinken. Und dort, zu dem Thema hat der Martin Hirzl, der Präsident von Swiss, man muss dir vorstellen, gesagt, hat er so ein bisschen eingeräumt. Und ich habe dann eben gesagt, es ist pervers, wie die Wirtschaftsverbände 10, 12, vielleicht sogar noch mehr Millionen investiert haben, um Konzernverantwortungsinitiativen zu killen. Und jetzt sind sie, 2,5 Jahre später, sind sie bereit, das Lieferkettengesetz von der EU zu übernehmen. Und er hat dann so relativ lakonisch und eben ähnlich mit der ritterlichen Traurigkeit, wie sie da der Roland Müller auch bringt, hat er gesagt, ja, es sei vielleicht ein Fehler gewesen, hätte man damals gegen Konzernverantwortungsinitiative so kämpft. Stell dir mal vor, so weit sind die bereits. Und der andere Aspekt ist mir heute in Sinn gekommen vom Martin Hirzel. Also Roland Müller sagt in dem Interview mit der NZZ, auf keinen Fall will er jetzt sagen, wo die rote Linie sei. Die gäbe es aber, oder? Interessant ist, bei Martin Hirzel ist das anders. Er hat an dem öffentlichen Anlass hat er gesagt, die rote Linie gibt es, man darf den Gewerkschaften nicht nachgeben bei Gesamtarbeitsverträgen und Mindestlöhnen und all diesen Forderungen, sonst sei er dagegen. Das weiss ich auch aus der FDP, das hat zum Beispiel ein Hans-Peter Portmann, durchaus ein neurophiler Kompagnon, hat das bei Voice Federal gesagt. Also ich muss wirklich sagen, wenn man da nachgibt und man merkt, wie Roland Müller, er würde ja eigentlich schon noch gerne ein bisschen nachgeben, oder? Aber dann geht eigentlich die bürgerliche Seite abeinander. Und warum? Weil eben dann der wirtschaftliche Preis doppelt so hoch ist. Wir dürfen nicht nur das Bürokratiemonster von Brüssel übernehmen, sondern wir dürfen im Inland auch noch den Gewerkschaften alles noch anschieben. Wir haben einen doppelten wirtschaftlichen Preis und dann kommt noch der politische Preis, das Schleifen, das Relativieren von der direkten Demokratie noch dazu. Also das Ding ist am Schluss einfach nichts mehr wert von dem, was sie irgendwie mal gesagt haben und uns versprochen haben.
Genau, und das ist das grössere Problem für die Bevölkerung. Und das sind nicht Boni-Exzesse, es ist nicht der Brady Dugan oder der Urs Rohner, die dazu geführt haben, dass man die Wirtschaft und vor allem die Wirtschaftsverbände, man redet ja von den Wirtschaftsverbänden, die Wirtschaftsfunktionäre nicht mehr kann ernst nehmen. Das sind Verbände der Niederlage, das sind Verbände der Larmoyanz, das sind Verbände des Jammers. Sie könnten sich eigentlich jetzt bald einmal auflösen. Mit dem kann man eigentlich Wirtschaftspolitik nicht mehr wahnsinnig stark voranbringen, wenn man in allen wichtigen Fragen im Prinzip nur warten, bis man angehen kann. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Europa-Initiativen ist ein bisschen ähnlich zu dem Thema, das wir jetzt besprochen haben. Um was geht es da, Dominik?
Ja, die Initiative, ich glaube, das ist der längste Ladenhüter, seit es Initiativrecht gibt, also seit 1874. Weil die Initiative, du erinnerst dich, ist von Operation Libero gross, ich glaube, in der NZZ am Sonntag, das ist das Leitblatt von denen, angekündigt worden, vor mehr als 2,5 Jahren. Ich kann mich erinnern, ich habe dann Zanja Ameti noch mit dem Erik Nussbaumer zusammengebracht, auf dem Wolfsberg oben. Ich habe gesagt, ihr zwei müsst, glaube ich, mal ein bisschen miteinander reden, weil der Erik Nussbaumer natürlich genau als Profi weiss, man tut nicht einfach eine Initiative ankündigen, wenn man den Text nicht hat und auch, man hat dann angekündigt, man suche jetzt Koalitionspartner, also nicht einmal die hat man gehabt, oder? Jetzt, am nächsten Dienstag soll die Initiative veröffentlicht werden, mir liegt der Text bereits vor. Und das ist noch lustig, oder? Sie wollen faktisch den Bundesrat verpflichten, die Rahmenverträge zu unterzeichnen, oder? Und das Lustige ist jetzt, jetzt musst du dir mal das zeitlich vorstellen, wenn die Abstimmung vor der Rahmenvertrag stattfindet, also bevor die Rahmenverträge an die Urne kommen, dann kann man wie in einem Stellvertreterkrieg die Initiative killen, dann sind die Rahmenverträge auch schon fast tot. Und die andere Variante, die ist noch lustiger. Stell dir vor, man hat den Rahmenvertrag abgelehnt und dann kommt die Initiative zur Abstimmung, oder? Dann ist sie auch tot, weil dann ging es ja wiederum, das wäre dann wie ein Auftrag zum Bundesrat, zum dritten Mal ein Rahmenabkommen 3.0 auszuhandeln. Und beides ist ziemlich schräg. Beides zeugt davon, dass da Leute am Werk sind, die, glaube ich, von Politik nicht wahnsinnige Ahnung haben. Mitmachen tun auch noch die Grünen. Und zwar ganz einfach, weil irgendwo in einem Absatz, ich weiß jetzt nicht mehr, in welchem, insgesamt sind es 4 lange Absätze. Ah, genau, im Absatz 2 wird die Bekämpfung des Klimawandels wird noch erwähnt. Und dann ist klar, dann machen die Grünen mit.
Genau, wir haben noch, genau, das ist sehr interessant. Also es zeigt einfach, die Befürworter von dieser Europa-Annäherung sind zurzeit nicht so extrem in guter Form, aber da muss man wirklich aufpassen. Man sollte eben jetzt auch als Gegner von diesen Rahmenverträgen natürlich die Gegner nicht unterschätzen. Mal schauen, wie es weitergeht. Das ist alles noch nicht im Trockenen. Aber gehen wir zu einem anderen Thema. Weitere Mitteilungen zum Reiseverhalten von unseren Berufspolitikern. Einer von den bekanntesten Berufspolitikern, und er ist faktisch ein Berufspolitiker, das ist Fabian Molina von der SP Zürich. Dominik, wo zieht es den hin?
An die Wärme. Auf Rio de Janeiro. Statt dass er bei der Außenpolitischen Kommission war, die haben es nur bis auf Genf geschafft. Er ist ein bisschen weiter, also die Richtung stimmt, er ist Richtung Westen, Richtung Südwesten, ist er geflogen, ganz, ganz, ganz weit auf Rio de Janeiro. Dort war es ein Treffen von ganz, ganz wichtigen Organisation, nämlich vom Council of the Progressive Alliance, gemäss Fabian Molina, Platform of Social Democratic and Progressive Parties from all over the world. Und er ist dort gewesen, hat Bilder veröffentlicht, wir haben auch ein Löli dazu gemacht, weil das ja schon noch verrückt ist, weil er ja auch den Klimawandel an sich ganz schlimm findet und bekämpfen will und so. Und es hat Leute gegeben, das sieht man in seinem Instagram-Account, die per Videoschaltung dort dabei gewesen sind. Aber nein, beim Fabian geht das nicht, er muss vor Ort sein.
Gut, das ist der Chat Molina. Das ist unsere neueste Prägung, der Chat Molina. Wir müssen dann auch schauen, dass wir mal noch gutes Merchandising machen mit diesen wunderbaren Namen, die wir hier haben, der Chat Molina und der Langstrecker Max. Der Chat Molina ist also auf Rio de Janeiro geflogen. Mal ausrechnen, was da für CO2-Emissionen gewesen sind, wo der berühmte Sozialdemokrat da wieder ausgestoßen hat. Gut, jetzt ist bald Ostern und wir haben gedacht, wir tun wieder mal 2 von unseren Büchern, von unseren absoluten liberalen Klassikern vorstellen. Dominik, was ist es heute?
Ja, es sind wirklich, jetzt geht es wirklich um ganz, ganz grosse Literatur. Und wir haben es, weil es 80 Jahre her ist, haben wir Friedrich Hayek «Der Weg zur Knechtschaft» schon mal erwähnt, vor zwei Wochen, glaube ich, ist es gewesen. Aber das ist der nächste Titel auf unserer Liste von Büchern für freie Menschen und solche, die es werden wollen. Oder weil es halt wirklich, weil er wirklich rausgeschafft hat, oder wie letztlich die wirtschaftliche Freiheit und direkt einen Zusammenhang hat mit der individuellen, mit der politischen Freiheit. Und ein bisschen das Nachfolgewerk, das darauf aufsetzt, das ist auch ein unglaublicher Klassiker von Milton Friedman, «Kapitalismus und Freiheit». Vielleicht noch ein bisschen grundsätzlicher als «Free to choose», «Chancen, die ich meine», wo wir vor einer Woche erwähnt haben, wo auch noch ein bisschen tiefer runtergeht. Und ich muss sagen, das ist mir auch bei Martin Hirzel von «Swissmem» ist mir das in Sinn gekommen. Oder der Milton Friedman hat ja betont, er sei dann nicht wirtschaftsfreundlich, sondern er sei für die freie Marktwirtschaft, das sei ein riesiger Unterschied, oder? Und genau das ist ja bei diesen Rahmenverträgen das Problem. Die Wirtschaftsverbände sehen einfach den kurzfristigen Nutzen von dem präferentiellen Marktzugang und sie sehen nicht die langfristigen Auswirkungen auf den Kapitalismus und eben auf die Freiheit. Und dem Milton Friedman ist es zu verdanken in dem Standardwerk, dass er das hat können aufzeigen, dass eben Freiheit nicht teilbar ist. Man kann nicht einfach gesellschaftsliberal sein und dann bei den Wirtschaftsfragen einfach sozialistisch, sondern das wird am Schluss eben auch dazu führen, dass man gesellschaftlich in eine totalitäre Herrschaft abrutscht.
Genau, und vielleicht würde ich da noch schnell etwas korrigieren, weil ich finde, das ist auch so ein Narrativ, das immer wieder kommt. Präferentieller Zugang. Nein, der präferentielle Zugang, den haben wir in dem Sinn nicht. Oder besser gesagt, das sind wirklich kleine Details. Letztlich ist der Freihandelsvertrag, den wir 1972 abgeschlossen haben mit der EU, völlig ausreichend, verbunden mit der WTO. Wir brauchen das alles eigentlich gar nicht. Wir machen da ganz viel Zeug, die wir nur zulieb machen, der EU. Aber vielleicht noch schnell zurück zu diesen zwei Büchern. Was ja interessant ist, Hayek und Friedman, ein bisschen der Unterschied auch. Die beiden haben sich ja gut gekannt. Der Hayek ist eigentlich ein Österreicher, ist in den 30er Jahren an die LSE, also die London School of Economics, in England gegangen und ist dann während dem Krieg, während dem Zweiten Weltkrieg, ist er dann auf Amerika, auf Chicago. Und Chicago, das ist dann bald einmal die Hochburg geworden von den sogenannten Chicago Boys, das ist eben der Milton Friedman gewesen, aber auch der Gary Becker oder der George Stigler. Und also das ist eine Schule gewesen von Nobelpreisträgern. Also es sind etwa, glaube ich, 10 Ökonomen gewesen, die alle den Nobelpreis bekommen haben. Das ist eine unglaublich potente, produktive Schule gewesen, die Chicago Schule, an der University of Chicago, übrigens eine Gründung von Rockefeller. Auch noch lustige Geschichte, Rockefeller, das ist ja der grosse Ölmagnat, der hat eigentlich das Erdöl zu dieser ganz wichtigen Energiequelle für die ganze Welt gemacht, das muss man auch sagen, ganz ein grosser Mann, der Rockefeller, und hat eben auch die Universität von Chicago dann gegründet oder gestiftet und hat auch eine Kirche gestiftet, weil er ist sehr, sehr religiös gewesen. Der Rockefeller ist, heute würde man evangelikal sagen, ist sehr religiös gewesen. Und es ist wirklich lustig, er hat dann natürlich eine Kirche gebaut auf dem Campus, und da ganz wichtig, alle Gebäude, die der Campus hat, dürfen nie höher sein als die Kirche. Das hat er festgelegt in der Stiftungsurkunde. Das kann man also nicht umgehen. Sie können keine Hochhäuser bauen und so weiter, Gott sei Dank. Deshalb ist es ein wunderschöner Campus. Aber wie das halt in Amerika ist im Süden von Chicago, eigentlich gerade dort, wo die ärmsten Leute wohnen. Also ist ganz ein eigenartiger Gegensatz. Man ist auf dem Campus wunderschön, erinnert einem ein bisschen an Oxford oder Cambridge. Ist wirklich sehr schön, weisse Häuser, nein, nicht weisse Häuser, so Backsteinhäuser und dann viel Grün und so. Und dann plötzlich kommt man raus und ist man plötzlich im armen Viertel. Aber was interessant ist bei Hayek und Friedman, ist ein bisschen der Unterschied. Der Hayek ist ein bisschen eher theoretisch, also sehr, sehr gut, aber sehr eher theoretisch.
Auch philosophisch.
Genau, der Friedman, das ist auch, da merkt man den Unterschied zwischen einem Amerikaner, genau. Friedman, und natürlich einem Österreicher, der so geprägt ist von dieser deutschsprachigen, mitteleuropäischen Kultur, wo halt eben im Sinn des deutschen Idealismus immer mehr interessiert war an Theorien, an Ideen. Während der Friedman als Amerikaner oder als Angelsachs natürlich das Pragmatische, das Praktische viel interessanter gefunden hat. Es steht uns wahrscheinlich auch näher als Schweizer, obwohl wir deutschsprachig sind. Er hat in dem Buch «Capitalism and Freedom» irrsinnig viele praktische Vorschläge gemacht, wie man eben eine liberale Politik, wie das muss aussehen. Bildungsgutschein zum Beispiel ist dort das erste Mal formuliert worden, die Idee. Oder die negative Einkommensteuer. Alles übrigens Ideen, die heute immer noch aktuell sind, die teilweise auch umgesetzt worden sind. Also Friedman ist, was die praktische Politik betrifft, wahrscheinlich viel, viel einflussreicher gewesen als der Hayek. Aber es sind zwei wirklich unglaubliche Giganten, schreiben auch gut, lesen die zwei Bücher. Das ist eine Offenbarung, die ich den Hayek gelesen habe. Das ist eigentlich für mich persönlich eines der wichtigsten Bildungserlebnisse für mein ganzes Leben, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, und der Milton Friedman hat ja auch dann sehr Einfluss auch auf das, was in den 80er Jahren in den USA passiert ist. Das darf man vielleicht noch sagen. Ich meine, die USA, ähnlich wie Großbritannien in den 70er Jahren, nicht grad so schlimm am Abgrund wie das Vereinigte Königreich, aber doch völlig paralysiert unter der Administration vom Carter. Und dann Ronald Reagan, der letztlich einen Befreiungsschlag gemacht hat, wo auch die Wirtschaft in der kürzester Zeit mit diesen Rezepten von Milton Friedman, diesen konkreten Sachen wieder aufgebracht hat, letztlich eine Wirtschaftsentwicklung, wo bis in die 90er Jahre, bis Ende 90er Jahre kann man eigentlich sagen, wirklich mächtig war und dazu geführt hat, dass auch in den 90er Jahren dann die Verschuldung nicht mehr wahnsinnig ob sie gegangen ist. Erst in den Nullerjahren hat das wieder geändert, auch weil man die Rezepte ein Stück weit wieder verloren hat. Und dann negative Einkommensteuer ist mir ganz wichtig, oder? Weil in der Schweiz die SP will ja Debatten machen über Armut und Armutsbekämpfung. Da gibt es wunderbare Untersuchungen, oder? Dass die negative Einkommensteuer, dass das beste Rezept ist, zum Armut bekämpfen, weil es den Anreiz richtig setzt, oder? Weil man geht dann sozusagen, man kommt dann etwas über, aber nicht wie bei der Sozialhilfe, wo man unterstützt wird, einfach als Hängematte, sondern man hat einen Anreiz von dem, wo man dann zusätzlich, wenn man wieder in den Arbeitsprozess geht, kann man mehr behalten, als man gerade wieder muss abliefern muss. Man verliert nicht so viel und das führt dazu, dass Menschen merken, wenn ich arbeite, wenn ich wieder einsteige in die Arbeitswelt, dann habe ich im Portemonnaie mehr netto. Und das ist der entscheidende Effekt, der dazu führt, dass Menschen sich selber, und das ist eben auch letztlich auch philosophisch richtig, sich selber wieder befreien aus der Armut und in ein würdevolles Geschaffungsleben wieder zurückfinden.
Genau, das ist doch ein sehr schönes Schlusswort jetzt vor diesen Osterviertig. Morgen ist Karfreitag. Jesus Christus wird hingerichtet und am Sonntag ist er auferstanden. Ganz wichtige Tage für die christliche Tradition, für das Christentum, wo letztlich, da können wir vielleicht am Schluss einmal noch deutlich sagen, ohne Christentum übrigens auch kein Kapitalismus und auch keine Freiheit. Christentum ist eigentlich die Grundlage gewesen von dem allem, was wir jetzt vorher besprochen haben. Eine riesen Tradition, weil der Milton Friedman jüdisch ist, muss man vielleicht betonen, die jüdisch-christliche Tradition, ganz wichtig. Aber die individuelle Freiheit, die so wichtig ist bei uns in der Demokratie, in der liberalen Auffassung, im Kapitalismus, geht letztlich natürlich auf die jüdisch-christliche Tradition zurück. Das muss man vielleicht auch mal betonen. Von dem her ist es ganz richtig, was wir jetzt hier erzählt haben. Fangen an, über Ostern die zwei Bücher lesen. Ich sage euch ehrlich, jeder, wo sich für liberal haltet, der kann sich nicht für liberal halten, wenn er die Bücher nicht wirklich kennt und wirklich gelernt hat. Das sind, also ich selber auch, ich habe so viel gelernt von diesen Büchern. Und sie sind übrigens auch noch vielleicht gut geschrieben, einfach geschrieben, sehr verständlich geschrieben, ein Vergnügen zum Lesen. Das ist immer so. Intelligente Leute können sich auch gut ausdrücken. Und wer sich unverständlich ausdrückt, hat vielleicht auch nicht so einen höheren IQ. Gut, gehen wir zum Schluss. Das war Bern einfach an dem 28. März, es ist der Donnerstag, der grüne Donnerstag, Dominik Feusi und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch, auf Spotify, Apple Podcast und so weiter. Könnt uns weiterempfehlen, könnt euren Freunden von uns erzählen, das würde uns freuen. Könnt uns auch hoch bewerten. Und in dem Sinn wünschen wir euch alle frohe Ostern. Wir hören uns wieder auf dem Kanal am Dienstag zur gleichen Zeit. Auf Wiederhören.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.